Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur 7. Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
Auch von mir, Grüß Gott.
Vinzenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Woche starten.
Wir haben uns letzte Woche mit der Geburt Jesu beschäftigt, warum er überhaupt auf diese Erde gekommen ist und was wir von seinem öffentlichen Auftreten wissen.
Und womit wollen wir uns heute beschäftigen?
Heute geht es quasi um die letzte Woche im Leben Jesu. Wir schauen uns an, wie er jubelnd begrüßt worden ist. Wir schauen uns an, dass dann die Forderung nach dem Kreuzestod sehr schnell war und werden uns in Tod und Auferstehung Jesu auf die Suche nach Gott begeben.
Möglicherweise finden wir Gott da hinten.
Ein Wunder!
Gott, der Vater der Barmherzigkeit.
Glauben Sie an Gott.
Seine Stimme, Gottes Stimme.
Gott erhört alle Gebete.
Also gut, ich bin der Messias.
Ein Wunder. Danken wir Gott.
Letzte Woche hast du mir erzählt, dass Jesus als eine Art Wanderprediger umhergezogen ist. Jetzt ist er auch nach Jerusalem gekommen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war eben genau am Palmsonntag. Aber warum ist er überhaupt dorthin gekommen?
Jesus, und das ist in den letzten Wochen, glaube ich, schon deutlich geworden, ist ein praktizierender Jude. Und als solcher zieht er zum Pascha-Fest nach Jerusalem, weil es eben für Juden da diese Verpflichtung gibt, in den Tempel zu gehen und ein Opfer darzubringen. Auch Jesus erfüllt diese religiöse Pflicht und geht nach Jerusalem, geht in den Tempel. Manche Evangelien lassen ihn öfters nach Jerusalem gehen, manche lassen ihn nur einmal nach Jerusalem gehen. Das ist unterschiedlich, ist jetzt aber auch nicht allzu wichtig.
Okay, also er möchte quasi ein Opfer darbringen, aber was macht er da genau im Tempel?
Eigentlich soll man eben laut dem Gesetz ein Tieropfer darbringen, das man von irgendwoher mitbringt. Jetzt geht das aber schwer, wenn man so eine lange Reise auf sich nimmt, dass man von zu Hause ein Tier mitbringt. Und darum gibt es die Möglichkeit, vor Ort im Tempel oder beim Tempel etwas zu kaufen, ein Tier zu kaufen. Man darf sich den Tempel nicht so vorstellen wie bei uns eine Kirche und darum ist alles ganz normal, sondern dieser Tempel ist wirklich so ein eigener Tempelbezirk, wo man einkaufen kann und so weiter und so fort. Und dort geht Jesus jetzt hin und sieht aber, dass das alles nicht mehr so passt. Die Preise, die dort für diese Tiere gemacht werden, sind alles andere als fair. Man muss auch eine eigene Tempelwährung haben, damit man dort überhaupt einkaufen kann. Das heißt, man musste sein Geld wechseln. Und dann sieht Jesus schon, das ist für viele Menschen gar nicht mehr so leicht möglich. Jesus will aber, dass für jeden Menschen diese Gottesbeziehung möglich ist. Und die drückt sich eben in den Opfergaben aus. Und Jesus wird grantig und er zuckt dann dort aus. Es ist eine ziemlich bekannte Geschichte, an die sich der eine oder der andere vielleicht im Religionsunterricht noch erinnern kann. Jesus, der im Tempel die Tische umwirft und die Händler dort vertreibt mit den Worten: Ihr macht das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle. Dem Volk damals hat das natürlich gefallen. Endlich einmal einer, der das System anprangert. Endlich einmal einer, der sich dagegen auflehnt. Im Lukas-Evangelium lesen wir dann, dass die Menschen ihm dann noch mehr zugehört haben, noch mehr seine Nähe gesucht haben. Der Tempelvorstand aber, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die waren weniger von seiner Aktion dort begeistert und versuchten, ihn loszuwerden.
Und das ist alles da am Palmsonntag passiert?
Das kann man historisch jetzt nicht so genau festmachen. Jedenfalls muss es aber nach dem Einzug Jesu in Jerusalem passiert sein.
Okay, dann lass uns doch für das Verständnis direkt am Palmsonntag beginnen, beim Einzug Jesu in Jerusalem.
Einige Tage vor dem Pascha-Fest im Jahr 30, das ist so eine Zahl, die man in der Theologie annimmt für das Jahr, in dem Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Es können auch ein paar Jahre vorher oder nachher sein, aber ich bin da beim Theologen Willibald Bösen, der sehr schlüssig das Jahr 30 angibt. In diesem Jahr kommt Jesus nach Jerusalem. Entweder das erste Mal, wie es manche Evangelien bezeugen, oder ein weiteres Mal. Jedenfalls ist bei diesem Besuch in Jerusalem alles anders. Die Menschen in Jerusalem haben schon von diesem Jesus gehört, von seinen Wundern, von dem, was er so getan hat, wie er mit Menschen umgeht. Und viele glauben schon, dass er wirklich der Messias ist. Und darum begrüßen sie ihn auch dementsprechend. Sie jubeln ihm zu, sie pflücken Palmen, legen ihre Gewänder aus und grüßen Jesus mit Jubelrufen.
So, jetzt ist er in Jerusalem eingezogen. Viele wissen schon, dass er der Messias ist. Aber wie geht's dann weiter?
Jesus wird sich einige Tage in Jerusalem aufhalten. Nach so einem triumphalen Empfang kann er nicht unentdeckt einfach weiterleben. Er wird sehr viel im Tempel gewesen sein, im Tempelbezirk. Er lehrt dort die Menschen und viele kommen und hören ihm zu. Und in dieser Zeit fällt dann eben auch diese Tempelreinigung, diese Tempelaktion, von der wir vorher schon gesprochen haben. Und schlussendlich wird dann diese Aktion das Fass zum Überlaufen bringen und die Schriftgelehrten, die Priester der damaligen Zeit, werden sich dann einig geworden sein, wir müssen diesen Jesus wegbringen. Der stört uns, der passt nicht in unser Bild, der muss weg.
Okay, eigentlich sind wir ja jetzt schon mitten in der Karwoche, so wie wir sie kennen.
Richtig.
Warum heißt die Karwoche eigentlich Karwoche?
Karwoche, also das Wort Kar, kommt aus dem Althochdeutschen, also einer Sprache, die man vor über 1000 Jahren in unserem Land gesprochen hat und bedeutet Trauer, Klage. Christen trauern und klagen, also weinen in dieser Woche, wenn sie an das Ende des Lebens Jesu denken. Ein anderes Wort für diese Woche ist auch stille Woche, weil da eigentlich kaum Veranstaltungen oder andere Feste waren. Heute feiern wir diese Tage in einer Woche. Das muss jetzt nicht unbedingt historische Gründe haben, sondern mehr theologische Gründe. Also wir feiern diese Sachen, die hier passiert sind, vom Einzug bis zur Auferstehung, in einer Woche und das nennen wir eben Karwoche.
Jetzt sind wir mitten in der Karwoche. Das Ende der Fastenzeit ist in Sicht, in greifbarer Nähe. Am Gründonnerstag gibt es noch einmal Spinat. Warum eigentlich Spinat? Was hat Spinat mit der Karwoche zu tun? Ist da ein Spinatfest dazwischen gefallen? Oder warum gibt es diese Tradition?
Wir feiern kein Spinatfest oder ähnliches. Und ich weiß auch nicht, und ich glaube, man weiß auch generell nicht so ganz genau, warum dieser Tag so sehr mit Spinat verbunden ist.
Naja, weil vielleicht Spinat ein grünes Gemüse ist und weil man dann am Gründonnerstag das grüne Gemüse isst.
Erbsen wären auch ein grünes Gemüse und die sind meist beliebter als Spinat, vor allem bei Kindern.
Okay, Scherz beiseite. Worum geht's wirklich am Gründonnerstag?
Der Tag hat tatsächlich wenig mit der Farbe Grün zu tun, nämlich eigentlich hat er gar nichts mit der Farbe Grün zu tun. Es gibt viele Herleitungen. Eine, die ich ganz gut finde, ist vom Wort grinnen, was so viel heißt wie weinend zu sein. Und das spielt wahrscheinlich auf das Gebet Jesu am Abend bzw. in der Nacht dieses Tages an, wo er wahrscheinlich unter Tränen zu Gott, seinem Vater, gebetet hat. Aber eigentlich ist der Gründonnerstag ein großer und wichtiger Feiertag. Wir denken an zwei für uns heute noch wichtige Ereignisse. Das erste, das letzte Abendmahl. Jesus feiert mit seinen Jüngern dieses letzte Abendmahl, das Pessachmahl, und gibt uns in dieser Feier den Auftrag, die heilige Messe zu feiern, ein Fest zu seinem Andenken zu begehen. Und als Priester ist das auch so ein kleiner Geburtstag, weil er die Apostel beauftragt, dieses Fest in seinem Namen weiterzufeiern. Und die Apostel haben dann wieder Nachfolger bekommen. Und die Nachfolger der Apostel sind dann die Bischöfe und die Bischöfe weihen Priester zu ihrer Unterstützung. Und somit hängt das auch ein bisschen oder eigentlich sogar ziemlich mit uns Priestern zusammen. Also ein kleiner Geburtstag für uns Priester. Und das Zweite, was auch noch bekannt sein kann aus dem Religionsunterricht, ist die Fußwaschung. Jesus verstört seine Jünger ein bisschen, indem er ihnen die Füße wascht. Das ist nämlich etwas, was eigentlich die Sklaven ihren Herren tun mussten. Jesus dreht das jetzt aber um. Der Rabuni, der Meister, wie sie ihn nennen, wäscht ihnen die Füße und will uns ein Beispiel geben, dass auch wir nicht am hohen Ross sitzen sollen und uns bedienen lassen sollen, sondern dass wir als Christen jene sein sollen, die den anderen Menschen einen Dienst tun, die anderen Menschen helfen. Diese zwei Dinge sind für diesen Tag ganz besonders. Darum wird dieser Tag in der Kirchensprache auch oft Hoher Donnerstag genannt.
Jesus feiert also gemeinsam mit seinen Jüngern am Gründonnerstag das letzte Abendmahl. Wir alle kennen das berühmte Wandgemälde von Leonardo da Vinci in Mailand. Alle sitzen gemeinsam am Tisch. Es wirkt eigentlich, als wäre die Stimmung ganz gut. Aber wie geht es denn weiter?
Ich glaube auch, dass die Stimmung beim letzten Abendmahl gut war. Sie kippt dann aber. Jesus weiß, was passieren wird. Er geht dann weg. Er geht in die Nacht hinaus. Er geht in diesen Garten, in den Garten Gethsemane. Dort wird er gefangen genommen, verraten von Judas, einem seiner Jünger. Diese Soldaten bringen ihn dann zu Kaiaphas, dem jüdischen Hohenpriester. Und er wird dort verhört die ganze Nacht. Jetzt sind sich die Juden, die jüdischen Priester einig, dieser Jesus muss sterben. Sie können aber selbst kein Todesurteil sprechen, weil Jerusalem von den Römern beherrscht wird und nur die Römer können jemanden zum Tode verurteilen. Und darum bringen sie ihn zu Pontius Pilatus. Wir sind jetzt schon am Karfreitag in der Früh und bedrängen Pilatus, Jesus umzubringen, Jesus töten zu lassen. Dem Pilatus ist das relativ egal. Das ist so eine innerjüdische Sache, mit der will er nicht viel zu tun haben. Er verurteilt ihn dann zum Tod, sagt aber selbst eigentlich, nach römischen Gesetzen müsste ich das nicht tun, darum wasche ich meine Hände in Unschuld, ich habe das nicht zu verantworten, das haben die gewollt und ich habe das nur gemacht, weil sie das wollten.
Jetzt sind wir also schon am Karfreitag angekommen, in der Früh, in der Nacht die Verhandlung, was geschieht am Tag?
Es muss jetzt alles sehr schnell gehen. Das Pascha-Fest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert, steht bevor. Und an diesem Pascha-Fest, an diesem Sabbat, dürfen keine Leichen irgendwo hängen. Das heißt, sie müssen Jesus sehr, sehr schnell kreuzigen. Es kommt zur Verurteilung durch Pontius Pilatus, es kommt zum Kreuzweg. Jesus muss das Kreuz selbst auf den Berg Golgotha tragen. Das ist damals die gängige Praxis. Sie verspotten ihn, verhöhnen ihn, verlachen ihn. Schande und Spott, das gehört noch ganz eindeutig dazu, zu dieser Kreuzigung. Und sie jagen ihn da hinauf auf diesen Berg durch die Straßen, um ihn dann oben zu kreuzigen.
Jetzt überschlagen sich ja die Ereignisse innerhalb von kürzester Zeit. Warum hat sich das Blatt so schnell gewendet? Er wurde ja erst am Sonntag jubelnd empfangen in Jerusalem und jetzt wird er auf einmal zum Tode verurteilt. Nicht einmal eine Woche liegt da dazwischen.
Da werden die Schriftgelehrten, die Priester ihre ganze Autorität in die Waagschale geworfen haben. Sie wollten ihn loswerden. Er hat ja nicht in ihr System hineingepasst und sie werden das Volk so lange aufgewiegelt haben, dass die dann auch für den Tod waren. Sicher nicht alle. Ja? Wir sehen das in den Kreuzwegstationen. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Jesus begegnet Leuten, die ihm helfen, das Kreuz zu tragen. Das heißt, es gibt schon immer noch diese Freunde Jesu, aber die Priester werden schon dementsprechend das Volk auch geimpft haben, um dieser Kreuzigung zuzustimmen. Und schlussendlich war dieser Kreuzestod, waren Kreuzigungen ja auch eine Volksbelustigung. Das war ja Brot und Spiele, wie man das von den Römern kennt. Das war ja lustig für die Menschen zur damaligen Zeit.
Was damals als lustig galt, würde ich heute wahrscheinlich eher als grausame Hinrichtungsmethode sehen. Aber sag uns vielleicht trotzdem kurz, wie funktioniert so eine Kreuzigung?
Die Römer haben das dann auch schon bald als zu grausam erkannt und haben das Kreuz oder die Kreuzigung als Vollzug der Todesstrafe im 4. Jahrhundert dann auch schon abgeschafft. Aber wie funktioniert jetzt so eine Kreuzigung? Das ist so eine Kombination aus, man nagelt jemanden an das Kreuz und man bindet ihn auf das Kreuz hinauf. Also wahrscheinlich hat es beides gegeben. Wir müssen uns vorstellen, wie geht es diesen Menschen oder wie geht es Jesus, wenn sie jetzt diesen Kreuzweg gegangen sind. Die Nacht hindurch wurde verhandelt. Er wird müde gewesen sein. Er wird sehr erschöpft gewesen sein. Und jetzt hängt er da oben und braucht seine ganze Kraft zum Atmen. Das Atmen wird immer, immer schwerer. Und weil das Atmen immer, immer schwerer wird, füllt sich die Lunge langsam mit Wasser und irgendwann erstickt man dann am Kreuz. Also eigentlich stirbt man am Kreuz, weil man die Kraft zum Atmen nicht mehr hat. Wir wissen heute, dass mit Jesus zwei andere gekreuzigt wurden. Und als Jesus schon tot war, haben die anderen beiden noch gelebt. Unter den anderen beiden hat man die Beine zerschlagen. Das heißt, sie hatten keinen Halt mehr, sind zusammengesackt und haben dann nicht mehr atmen können. Also eigentlich erstickt man am Kreuz.
Was ich noch immer nicht ganz verstehe, warum musste er am Kreuz sterben? Hat das irgendeine spezielle Bedeutung für die damalige Zeit oder auch für uns heute?
Die Kirche sagt, durch den Kreuzestod Jesu sind wir erlöst. Aber was heißt das? In der Vorstellung, in der Zeit vor Jesus, musste man sich an eine Menge von Gesetzen halten, damit man nur irgendwie eine Chance hatte, einmal zu Gott zu kommen. Die Botschaft Jesu aber war, Gott liebt alle Menschen. Er will allen Menschen Heil schenken, das heißt seine Gegenwart, seine Nähe. Aber das war den Schriftgelehrten zur damaligen Zeit zu wenig. Jesus hat es nicht geschafft oder er konnte den Schriftgelehrten damals mit seinen Worten nicht überzeugen. Aber auch er hat sich nicht abbringen lassen von seiner Botschaft. Weil er eben diese Botschaft so sehr vertreten hat oder so und so sehr für sie eingestanden ist, darum ist er gekreuzigt worden. In dieser Kreuzigung und dem damit verbundenen Tod Jesu wird dann die Liebe Gottes zu uns Menschen deutlich. Egal, was wir Menschen tun, egal, was wir Menschen an Schlechtem tun, Gott liebt uns trotzdem. Früher war die Kombination der Mensch und seine Taten, Gott will aber einen anderen Blick. Jesus verkündet einen anderen Blick. Egal, was der Mensch tut, Gott liebt ihn. Das ist für uns schwer zu begreifen, weil wir Menschen immer an ihren Taten messen. Das will Gott nicht. Ja? Er liebt den Mensch, weil er ein Mensch ist. Und alles, was uns von Gott trennt, all das Schlechte, kann uns nichts mehr anhaben, weil Jesus das in seinem Tod zunichte gemacht hat. Das heißt, alles, was die Menschen von Gott trennt, wird mit Jesus am Kreuz gekreuzigt, stirbt mit Jesus und so wird das Kreuz zur Brücke von Gott zu den Menschen und von den Menschen zu Gott.
Und wann am Karfreitag ist er da circa gestorben?
Wir wissen ziemlich viel und ziemlich genau über diesen Karfreitag Bescheid. Es wird aller Voraussicht nach der 7. April im Jahr 30 gewesen sein. Und Jesus stirbt zur 9. Stunde und die 9. Stunde, das ist 15 Uhr am Nachmittag, das ist uns überliefert, weil die Evangelisten da schreiben, der Tempelvorhang reißt entzwei, das Land verdunkelt sich und Jesus stirbt. Das ist ziemlich gut eigentlich überliefert und gesichert.
Jetzt sind wir am Karfreitag Nachmittag, aber da geht es ja noch weiter.
Ja, zuerst geht es einmal nicht wirklich weiter. Also sie nehmen dann Jesus ab vom Kreuz und legen ihn in ein Grab. Es kommt dann der Karsamstag, an diesem Tag passiert eigentlich nichts. Auch wir denken heute daran, Jesus ist tot, es ist der Karsamstag, der Tag der Grabesruhe. Aber dann die Sensation. Die Frauen wollen am Sonntag in der Früh zu diesem Grab gehen, um Jesus mit Salben einzubalsamieren, wie man das damals bei wichtigen Menschen gemacht hat. Aber sie finden das Grab leer vor. Sie verstehen zuerst nicht, was da passiert ist. Sie haben Angst, sie fürchten sich, der Gärtner hat vielleicht den Leichnam Jesu weggeräumt. Es gab da die abstrusesten Theorien. Ich habe da mal eine aus dem 19. Jahrhundert gelesen. Da hat ein Theologe, der hat sich wohl nur so geschimpft, gemeint, der Gärtner hat den Jesus beim Grab weggeräumt, weil die Leute den Salat zertreten haben, die zum Grab gekommen sind. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist die Sensation, dieses Grab ist leer. Und diesen Frauen erscheint ein Engel, der ihnen sagt, Jesus lebt, er ist nicht tot. Das heißt, Gott bestätigt in der Auferstehung Jesu, was am Kreuz passiert ist. Alle Menschen sollen zu Gott kommen. Alle Menschen sollen nicht tot sein wegen ihrer schlechten Taten, die sie getan haben, sondern sie dürfen leben, weil sie Menschen sind, weil Gott diese Menschen liebt. Jesus steht von den Toten auf, wird von seinem Vater auferweckt, so wie wir alle einmal nach unserem Tod zum Leben auferweckt werden. Jesus gibt uns also ein Beispiel, was auch uns passieren wird. Auch wir bleiben nicht einfach im Grab, wenn wir einmal tot sind, sondern wir kommen, wie wir so schön sagen, in den Himmel und leben dort mit Jesus und mit allen anderen Menschen. Ostern, das Fest der Auferstehung, das uns sagen soll, mit dem Tod ist nicht alles aus, sondern mit dem Tod geht es erst so richtig los. Da geht unser Leben dann im Himmel so richtig los. Das feiern wir an Ostern.
Wenn ich jetzt an die Osterfeierlichkeiten denke, dann denke ich zum einen an die Osterfeierlichkeiten, die man kennt aus Jerusalem und aus Rom, aber auch bei mir zu Hause. Osterfeuer, Osterschinken. Woher kommen diese Traditionen?
Schauen wir uns noch ein paar Traditionen an. Das ist ganz interessant. Woher kommt das Osterfeuer? Wir feiern in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Auferstehung Jesu. Und das Symbol der Auferstehung Jesu ist die Osterkerze. Der Priester zieht in die Kirche ein und hat eine riesengroße Kerze, die am Osterfeuer angezündet wird und für Jesus Christus steht. Also diese Kerze ist ein Symbol für Jesus. Sie wird entzündet an einem echten Feuer, das vorher gesegnet wird. Und daher kommt unsere Tradition des Osterfeuers. Vor jeder Kirche, in der Osternacht gefeiert wird, wird so ein kleines Feuer entzündet. Und von diesem kleinen Feuer haben sich dann wohl auch die großen Osterfeuer Land auf, Land ab entwickelt.
Woher kommen jetzt die, ich sage einmal, kulinarischen Traditionen? Der Osterschinken, die gefärbten Eier, das Osterbrot. Wie kommt es dazu?
Das hängt natürlich mit der Fastenzeit zusammen. Die Menschen haben lange Zeit auf gute Sachen, wie eben den Schinken, verzichtet. Und jetzt, weil wir Ostern feiern können, können wir wieder gut essen. Und darum gibt es auch diese Speisensegnungen in der Steiermark und in Kärnten sehr verbreitet, vor allem schon am Samstag, in den restlichen Landesteilen eher erst am Sonntag oder in der Osternachtsfeier selbst. Wir bringen dieses Fleisch, die Würstel, die Eier und lassen sie segnen, damit sie uns nach dieser langen Zeit, wo wir wenig gegessen haben, nicht schaden. Eine ganz spezielle Sache oder eine wirklich theologische Tradition ist das Osterei. Das Osterei verbunden mit dem Grab. Das Ei, das aufbricht und aus dem neues Leben herauskommt, ist wie das Grab, in das man Jesus hineingelegt hat. Dann ist das Grab geöffnet worden. Jesus ist aus dem Grab von den Toten auferstanden. Und wenn man ein Ei hat, das dann zerbricht und daraus entsteht auch ein neues Leben. So ist ein bisschen die Verbindung zwischen Osterei und Ostern sehr gut da. Dass wir das dann essen, ist dann wieder eine andere Sache. Aber sie schmecken ja ganz gut und an Ostern darf man das auch einmal.
Wenn ich an Ostern denke, dann denke ich natürlich dann auch an den Ostersonntag und an den Osterhasen und an die Ostereiersuche. Woher kommt diese Tradition?
Woher der Osterhase jetzt kommt, da tue ich mir theologisch schon ein bisschen schwerer. Aber woher kommt diese Tradition des Schenkens? Das haben wir auch zu Weihnachten. An besonderen Festen, Weihnachten und Ostern, bekommen wir ein Geschenk, weil das einfach ein besonderes Fest im Leben Jesu war. Jesus will, dass es uns Menschen gut geht. Darum beschenken wir uns als Zeichen dieses Lebens in Fülle, das Jesus uns verheißen hat, für das er ja am Kreuz gestorben und dann auferstanden ist. Also als sichtbares Zeichen dieses guten Lebens, das wir haben sollen. Daher kommen sicherlich auch die Geschenke an Weihnachten und an Ostern.
Wir freuen uns jetzt nicht nur auf das kommende Osterfest, sondern auch auf unsere nächste Folge, nächste Woche. Da beschäftigen wir uns dann damit, wie es nach der Auferstehung weitergegangen ist, was mit den Jüngern passiert ist und wie sich die Botschaft von Jesu in der ganzen Welt verbreitet hat. In diesem Sinne, grüß Gott.